ARD. MDR Kultur. Unter Büchern.
Mit Britta Selle. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
Vieles lässt mich jetzt kalt, kalt, kalt. Bleib mir mit deinem Hype einfach vom Leib, dafür bin ich zu alt. Okay, ich schau's mir an, weil ich nicht anders kann. Wieder muss man was installieren. Was ist denn mit Viren, die ich mir einfangen kann? Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht, wie jeder tut, tut, tut. Das ist ja gar nicht mal so gut. Okay, ich stell da was rein. Wie schwer kann es sein? Ich misch da jetzt mit, ich lande einen Hit. Mir fällt bloß noch nichts ein. Vielleicht was mit Kochen oder mit Bier. Vielleicht lieber doch ein neues Lied, vielleicht was mit Tanz, das wäre nicht ganz mein Spezialgebiet. Vielleicht was mit Make-up und Frisur, vielleicht was mit Haustieren und Dressur. Ich guck nur erstmal kurz, was es schon alles so gibt. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht wie jeder tut, tut, tut. Da lese ich lieber noch ein Buch. Ein gutes Buch. Ich könnte es da reinstellen, was würde das bringen? Im besten Fall würden die Leute es hören und dann würden sie singen. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht wie jeder tut, tut, tut. Da lese ich lieber noch.
Jawohl, und damit Dota und Sie da gar nicht so lange auf die Suche gehen müssen, bieten wir Ihnen bei MDR Kultur unter Büchern jetzt ein paar gute Leseempfehlungen in Form von Kinder- und Jugendbüchern. Und wir schauen heute in Gewinnerbücher. Dazu gehört das Kinderbuch Himmelwärts von Karin Köhler. Auf der Frankfurter Buchmesse hat sie dafür den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Auch Sarah Jäger wurde da prämiert. Mit ihr spreche ich über ihr neuestes Jugendbuch Das Feuer vergessen wir nicht. Außerdem in dieser Stunde Zungenbrecher-Spaß. Bodo Wartke hat seine Zungenbrecher-Geschichten als Kinderbuch herausgebracht. Das und noch einiges mehr ist heute MDR Kultur unter Büchern.
There's no fun here when you're alone. There's no sun here, nothing has grown. Where do we go? Thank you.
Curtis Harding unterstreicht mit seinem Song With You nochmal, dass alles schöner ist, wenn man es mit jemandem teilen kann. Die Jugendbuchautorin Sarah Jäger gehört zu den interessanten Stimmen in der Jugendbuchbranche derzeit. Für ihr Buch Und die Welt, sie fliegt hoch, hat sie in diesem Jahr den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie Jugendbuch erhalten. Eine große Überraschung für sie, denn Sarah Jäger war überzeugt, dass in diesem Jahr der Preis an andere gehen würde.
Ich habe damit wirklich gar nicht gerechnet. Ich habe jedem und jeder seit Monaten irgendwie auseinandergesetzt, warum wir auf gar keinen Fall diesen Preis bekommen. Und ich war sehr überzeugend dabei. Und das war wirklich jetzt sehr überraschend und umso schöner. Ich finde es super.
Und da Sarah Jäger auch sehr produktiv ist, ist in diesem Jahr ihr Jugendbuch Das Feuer vergessen wir nicht erschienen. Auf der Frankfurter Buchmesse habe ich mich mit ihr zu diesem Buch ausgetauscht. Ihr Buch Das Feuer vergessen wir nicht, da gibt es erstmal zwei Hauptcharaktere, Ari und Flint. Ari lebt mit ihrer Mutter und ihrer schwangeren Schwester in einem Mehrfamilienhaus, in dem auch ihre Lieblingsmenschen Miriam und Milan leben. Sie ist ein recht unruhiger Geist, muss sich ständig bewegen, ständig in Bewegung sein, auch kopfmäßig. Und sie arbeitet in einem Pflegeheim und liest der alten Menschen Geschichten vor. Dort, in diesem Pflegeheim, trifft sie auf Flint. Was ist das für ein Typ?
Ja, also der Flint ist erstmal sozusagen das Gegenteil von Ari. Also so wirkt er. Er ist halt alleine. Er ist so immer für sich, will keinen Kontakt mit anderen Menschen. Aber Ari merkt auch eben sehr schnell, dass da eine Verbindung ist. Also das, was Sie eben auch gesagt haben, dass Ari nie stillstehen kann und immer in Bewegung sein muss, das hat Flint eben auch. Und das ist so das so ein bisschen, was die beiden so verbindet, dass sie so eine Rastlosigkeit haben, dass sie immer wollen, dass was passiert. Das verbindet sie. Also deswegen sind sie in manchen Beziehungen, also so wie sie ihr Leben führen, komplett anders. Auch so wie sie die Zukunft sehen. Also auch da unterscheiden sie sich ganz gewaltig, weil Flint eben nicht glaubt, dass es irgendwie noch eine Zukunft für diese Welt gibt. Darin nähern sie sich dann auch über die Geschichte immer weiter an.
Ari liest der Frau Martin im Pflegeheim vor und bei der entdeckt sie eine alte Seminararbeit zu den Streichholzarbeiterinnen, die im Jahr 1888 gestreikt haben. Diese wahre Geschichte spielt eine größere Rolle in Ihrem Buch. Warum? Können Sie das nochmal erläutern?
Also die Idee kam mir eigentlich vor ungefähr 2 Jahren, also als ich überlegt habe, okay, was könnte ich jetzt für ein nächstes Buch schreiben? Und ich wollte halt gerne irgendwas schreiben aus der Historie, wo sich Menschen zusammengetan haben und zusammen irgendwas erreicht haben, was verändert haben, weil ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie gerade das, was ich der Welt so ein bisschen mitgeben möchte. Und dann habe ich angefangen mal zu recherchieren, okay, was könnte es sein? Da bin ich eben auf diesen Streik der Streichholzfrauen gestoßen und ich wusste sofort, das ist es. Im Nachhinein habe ich festgestellt, okay, es gibt schon viel Material, aber ich glaube, dann habe ich einen Weg gefunden, den in meine Geschichte zu integrieren, der dann so ein bisschen das nochmal anders erzählt oder anders beleuchtet.
Man hat ja keine wirklichen persönlichen Aufzeichnungen von diesen Frauen. Das ist ja auch so ein Aspekt, um den sich dann Ari dreht, weil Ari beginnt dann oder entscheidet sich dafür, ihr Leben aufzuschreiben. Und dann kommt da das Thema, was bleibt von uns? Frau Jäger, was bleibt von uns?
Das ist die Frage. Also das weiß ich natürlich auch nicht. Ich hoffe erstmal, dass es in 100 Jahren Menschen gibt, die vielleicht von uns noch irgendwas, was wir zurückgelassen haben, irgendwie finden, was denen was bedeuten kann. Also das ist eigentlich meine größte Hoffnung. Und das ist ja auch das so ein bisschen, was Flint so bezweifelt. Und ja, ich glaube, wir entscheiden ja jeden Tag aufs Neue, was von uns bleibt. Und ich glaube, wenn wir uns das immer weiter fragen, was wünschen wir uns, was bleibt, was ist wichtig, dass wir dann vielleicht auch ja, anfangen, die Zukunft vielleicht positiver zu gestalten.
Ich glaube, das versucht Ari ganz doll. Also irgendwie Sinn im Leben finden, das ist ja auch in dem Alter, in dem sie sind, so sie sind bei 17, ganz wichtig, einen Sinn fürs Leben zu finden. Und sie ist eben der Meinung, dass ihr Leben Bedeutung hat.
Also ich glaube, das ist ja erstmal die Frage. Und sie liest diese Hausarbeit von diesen Streichholzfabrikarbeiterinnen, die eben 2 Wochen lang gestreikt haben, die unter den wirklich ärmlichsten Verhältnissen gelebt haben, denen damals niemand zugetraut hätte, dass sie irgendwie einfach streiken können und kämpfen können und Verbesserungen erlangen können. Und die haben es geschafft. Und die hätten wahrscheinlich nicht gedacht, 1888, diese Frauen, dass ich jetzt auf das Leben dieser Frauen zurückblicke und denke, ey, ihr gebt mir was. Also ihr gebt mir gerade ein bisschen Mut und Hoffnung. Wir können das alle auch ein bisschen mitgestalten. Auf jeden Fall sollten wir die Hoffnung darauf nicht verlieren.
Ihr Buch, ja, kann man erstmal sagen, ist eine, wenn man es einordnen möchte, eine Coming-of-Age-Geschichte. Dann spricht die Geschichte sehr viele Themen an. Zukunftszweifel hat man gerade, Freundschaft, dann die historischen Ereignisse, Familienzusammenhalt oder Gemeinschaft, Liebe natürlich und auch Erinnerungen. Wie würden Sie denn am liebsten Ihr Buch einordnen?
Also ich sage immer als erstes, okay, ihr könnt das einfach lesen als Liebesgeschichte. Und das ist auch vollkommen okay, wenn man nur diese Liebesgeschichte liest. Und wenn man halt ein bisschen tiefer gehen will, sich mit diesen Streichholzfrauen auch beschäftigt, auch sich selber beschäftigt, okay, was ist mir denn wichtig an meinem Leben oder was möchte ich denn anderen Menschen weitergeben? Wie lebe ich denn mit anderen Menschen zusammen? Und ich glaube, das ist so alles, dass ich denke, okay, nehmt euch einfach das raus, was euch gerade gut tut. Und in erster Linie war mir wichtig, dass man es liest und irgendwie danach ein gutes Gefühl, sich berühren zu lassen. Und vielleicht schwingt dann eben dann nachher noch was nach. Aber das, wenn das nicht passiert, ist das auch vollkommen okay.
Erinnerungen, die schwingen auch im Titel mit. Das Feuer vergessen wir nicht. Feuer kann ja vieles sein. Feuer kann ja Wärmequelle sein, kann Gefahr sein, Leidenschaft ausdrücken und Lichtgeber sein. Meinen Sie damit das alles zusammen?
Ich glaube schon. Also ich meine, erstmal habe ich den Titel ja einfach so gewählt, aber wenn ich dann wirklich mal drüber nachdenke, also die Streichholzfrauen, die Streichhölzer sind ein großes Thema. Das Wärmen, was ich mir wünsche als eben Reaktion auf den Roman, dass man dieses warme Gefühl hat. Es deutet sich ja schon im Prolog an, es wird auch ein Feuer geben, also die Gefahr ist auch da. Das Feuer zwischen Ari und Flint, also ich glaube schon, dass das auf allen Ebenen irgendwie erzählt wird.
Sie haben es gerade schon gesagt, im Prolog wird das Feuer schon angedeutet. Wenn man auf der ersten Seite genau hingeguckt hat, ist man da nicht so ganz überrascht, dass im Verlauf der Geschichte dann doch 2 ErzählerInnen die Geschichte erzählen. Wie haben Sie denn sich für diese Art des Erzählens entschieden?
Ja, ich glaube, es war eine Annäherung. Also ich wollte einfach gerne mal eine Liebesgeschichte schreiben und ich hatte so die Idee, okay, historischer Roman. Und da habe ich aber auch gemerkt, okay, meine Sprache passt nicht zu historischen Romanen. Und dadurch ist so ein Mittelweg entstanden, dass zum Beispiel diese Streichholzfrauen, also es wird ja nicht aus der Zeit erzählt, sondern es ist einfach nur ein Motiv, was mitschwingt in der Handlung. Und so ist das so wie ein Mosaikstück, also dass ich sozusagen auch immer überlegt habe, ja okay, es könnte jetzt das und das passieren, also auch wie funktioniert das, wie kriege ich all das zusammen, ohne dass es überfrachtet ist und da bin ich mit dem Ergebnis wirklich sehr glücklich, also dass ich das Gefühl habe, die ganzen Mosaikstücke ergeben jetzt dann am Ende eine Einheit.
Meint Autorin Sarah Jäger zu ihrem neuesten Jugendbuch Das Feuer vergessen wir nicht. Es ist bei Rotfuchs erschienen mit 224 Seiten für alle ab 14.
2% smoke a blend, put your sneakers on. Free ride, cause the neighbor wants to take you home. Y2K in your bell bottom jeans. True religion, you can make them all believe. A predictable pattern can help but be drawn to you. Used to say that I'd never be fooled by the formula. How I reminisce on days we did have. Everybody.
that you don't win. You pass it, I'm the casualty. What about me? When do I get to be karma? I just wanna pay you attention.
Wir machen uns in MDR Kultur unter Büchern jetzt per Kindersachbuch auf eine spektakuläre Weltreise. Michael Martin ist Fotograf, Abenteurer und Diplom-Geograf. Seit 40 Jahren bereist er die Welt und berichtet darüber dann in Vorträgen, Fernsehfilmen und Büchern. Auch für Kinder. Im Löwe Verlag ist gerade sein Band »Eine einzigartige Erde« erschienen. Das ist der zweite Band, bei der er seine kleinen Leserinnen und Leser auf seinem Motorrad mitnimmt, um mit Zelt und Kamera um die Welt zu düsen, diesmal quer durch Deutschland bis an den Südpol. Katrin Engelhardt hat das Buch für uns gelesen.
Michael Martin startet auf der Insel Rügen. Vom Kap Arkona aus fährt er auf seinem vollbepackten Motorrad durch Deutschland. Vorbei an den Buchenwäldern im Nationalpark Jasmund geht es Richtung Süden, mit kurzem Stopp in einer kleinen Gemeinde in Thüringen.
Niederorla ist der geografische Mittelpunkt Deutschlands. Der Ort liegt am Rande des Nationalparks Hainich. Und die ursprünglichen Wälder sind Heimat von etwa 4000 Pflanzen und 6000 Tierarten. Darunter die seltenen und scheuen Wildkatzen.
Nach einem kurzen Kapitel, in dem der Abenteurer in Europa unterwegs ist, geht es weiter mit Sand, Kies und Geröll in Nordafrika. Martin durchquert die Sahara, auch Königin der Wüsten genannt. Sie ist 25 Mal so groß wie Deutschland. Tagsüber sehr heiß, nachts sinken die Temperaturen auf minus 20 Grad. Anhand von vielen Fotos, die er unterwegs gemacht hat, erzählt der 62-Jährige, wie die vielfältigen Wüstenlandschaften entstanden sind, welche ökologischen Probleme es gibt und wie Menschen, Tiere und Pflanzen unter extremen Bedingungen überleben können. Besonders im Blick hat er dabei immer die Kinder und ihren Alltag.
In den Familien gibt es sehr viele Kinder. Schon von klein auf helfen sie im Haushalt, beim Hüten der Tiere und auf den Feldern mit. Und sie kümmern sich um ihre Eltern, wenn diese alt sind. Aber wenn Kinder arbeiten, haben sie keine Zeit, zur Schule zu gehen.
Von der Sahara geht die Reise weiter durch das Amazonasbecken, die Anden über die Westküste der USA, Australien über den pazifischen Feuerring, die Südsee bis zum südlichsten Punkt der Erde in der Antarktis. Neben Fotos sind farbige Illustrationen im Buch. Durch sie können die Leser den Reiseverlauf bestens nachvollziehen. Den Texten merkt man an, Michael Martin, der aus der Nähe von Augsburg stammt, ist studierter Geograf. Kompetent, anschaulich und kindgerecht erklärt er Naturphänomene, wie Atolle im Ozean entstehen oder warum Menschen, wie etwa auf der indonesischen Insel Java, freiwillig am Hang eines Vulkans leben, weil nämlich dort der Boden besonders fruchtbar ist.
Vulkanasche besteht meistens aus verschiedensten Partikeln, darunter auch kleinen löchrigen Steinen, zum Beispiel BIMS. Diese Steinchen können Feuchtigkeit viel besser aufnehmen als Sand oder andere Bodenformen. Auf Java, wo es nach der sehr feuchten Monsunzeit zu einer Trockenperiode kommt, speichern die lockeren Ascheböden die Feuchtigkeit, die sich nachts niederschlägt, und versorgen die Pflanzen tagsüber mit Wasser.
Nach dem großen Erfolg seines ersten Kinderbuches »Unsere wundervolle Erde«, das eine Reise zum Nordpol erzählt, präsentiert Michael Martin nun sein zweites Buch für Kinder ab 9 Jahren. Auf knapp 180 Seiten und mit teils spektakulären Fotos zeichnet er ein bildgewaltiges Porträt der Erde und sensibilisiert uns für die Einzigartigkeit unseres Planeten und einen sorgsameren Umgang mit ihm.
Katrin Engelhardt hat das Kindersachbuch vorgestellt mit Michael Martin um die Welt, unsere einzigartige Erde. Der inzwischen zweite Bildband ist im Löwe Verlag erschienen und die mit spektakulären Fotos aus aller Welt illustrierten 172 Seiten sind für alle ab 9 gedacht.
Washing your face in the morning dew. Ships from the tallest tree.
Mentale Gesundheit ist ein wichtiger Aspekt, um in unserer Welt den eigenen Weg zu finden. Das Jugendbuch Marilou von Tanja Witte widmet sich diesem Thema. Für MDR Kultur unter Büchern haben wir eine jugendliche Testleserin gebeten, das Buch zu prüfen. Dabei ist herausgekommen, dass Marilou ein Buch ist, das sie anderen jugendlichen Leserinnen und Lesern sehr empfiehlt.
In Marilou wird ein sehr sensibles Thema angesprochen, und zwar Erkrankungen. Einmal so manisch-depressive und eine Art Belastungsstörung. Diese depressiv-manische Erkrankung hat Marilou und diese Belastungsstörung hat Ellie. Und dadurch haben sie sich auch in einer Klinik kennengelernt und dort das zusammen durchgestanden. Irgendwann ist Ellie wieder zurück in ihr normales Leben gegangen. Aber Marilou kann natürlich ihrer Erkrankung nicht wirklich entkommen. Und deshalb lässt sie Ellie eine Nachricht zukommen, um sie auf einem Roadtrip, ich sag jetzt mal, zu suchen. Ellie jagt dann sozusagen mit Marilous Bruder ihr hinterher. Das Besondere ist, dass hier relativ versteckt mit den Krankheiten umgegangen wird. Also erst habe ich das gar nicht so realisiert. Das ist so ein bisschen versteckt hinter der Suche nach Marilou. Das war sehr besonders, weil das hat mich so ein bisschen auch für diese Erkrankung sensibilisiert. Ich finde, man weiß viel zu wenig über sowas und die Menschen können sich da gar nicht reinversetzen, wie das eigentlich ist für die Person. Das ist schon ein gutes Buch, würde ich auch empfehlen für Schullektüre.
Meint unsere Testleserin zum Jugendbuch Marilou von Tanja Witte. Die 288 Seiten sind im Arena Verlag für alle ab 14 erschienen.
Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra! Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Barbarpapa. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart. Gar nicht apart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbartbarbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem Barbarenbartbarbier. Barbershop, er war zwar ein fürchterlicher Laberkopf, aber der Bart war danach total tipptopp. Darauf luden die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein. Da tranken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarberbarbaren und der Bartbarbier. Und aßen dazu bar jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen. Ich glaube, es waren zwei. Ja, da wurden sogar ganz harte Männer nahbar. Und das alles dank Barbaras Rhabarber. Drei Barbaren und der Bartbarbier saßen eines Abends an der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja, wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bartbarbier.
Musikkabarettist Bodo Wartke und Produzent Martin Fischer waren das mit ihrem Song Barbaras Rhabarberbar bei MDR Kultur unter Büchern. Dieser Song war so catchy, dass die beiden damit im letzten Jahr einen viralen Hit bei TikTok gelandet haben. Mehr als 59 Millionen Mal wurde das Video auf der Social-Media-Plattform schon abgespielt. 25 Zungenbrechergeschichten hat Bodo Wartke jetzt in einem Kinderbuch herausgegeben, das unter dem Titel erschienen ist: In Barbaras Rhabarberbar wird niemals der Rhabarber rar. In einem virtuellen Gespräch mit MDR Kultur haben wir ihn gefragt, die Texte sind ja doch recht anspruchsvoll. Der Verlag sagt, das Buch ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Passt das denn auch für ihn?
Das wollen ja viele tatsächlich nachlesen und auch nachsprechen. Und da lag es dann nahe, das einfach mal aufzuschreiben, um den Leuten das auch zu erleichtern und zu ermöglichen. Ich habe halt gemerkt, auch zu meiner eigenen Überraschung, dass ganz viele Kinder da dran andocken können und das toll finden. Ich habe mich auch gewundert, so ist das nicht ein bisschen zu kompliziert, aber nein, ganz im Gegenteil. Die haben halt auch Lust, sich das zu erschließen und ich nehme halt Kinder ernst und das finde ich gut. Und haben auch Lust, das zu meistern, also eben diese sprachliche Herausforderung, das eben nachsprechen zu können und genauso schnell nachsprechen zu können, wie ich das mache. So, und das macht dann eben auf einmal Spaß.
In dem Kinderbuch sind die Songtexte wunderbar witzig von Alexandra Junge illustriert. Ihre humorvollen Bilder verstärken den Spaß an der Sprache. Dass dieser Spaß bei jüngeren Kindern auch ankommt, das hängt bei einem Kinderbuch auch immer sehr von den Vorleserinnen und Vorlesern ab. Und die sind ja bei Wartkes Zungenbrechertexten sehr gefordert. Da lag es ziemlich nahe, den Sprachakrobaten nach einem Vorlesetipp zu fragen.
Also, je mehr Spaß eine Sache macht, desto mehr Spaß macht es ja auch, sich damit zu beschäftigen. Man hat Bock, das zu schaffen. Ich glaube, dass die Zungenbrecher auch dann schon Spaß machen, wenn man sie noch nicht so richtig kann. So alleine, weil so viele lustige Worte auch da drin auftauchen und lustige Wortkombinationen und tolle Klangkombinationen, wie beim dicken Dachdecker, der klingt einfach toll. Und deswegen bleibt man bei der Stange.
Alles klar. Üben, üben, üben. Und natürlich hilft es auch, wenn man sich da seine Songs als Vorbereitung immer mal wieder anhört. Oder gleich parallel dazu. Das Kinderbuch In Barbaras Rhabarberbar wird niemals der Rhabarbera von Bodo Wartke ist im Karsen Verlag erschienen. Die Illustrationen zu seinen 25 Zungenbrechergeschichten stammen von Alexandra Junge. Das Buch ist für Menschen ab 6 gedacht. Vorlesespaß ist hier auf jeden Fall für alle garantiert.
Mind. It happens at the break of day. Before your wits are gathered, even before you are awake, your thoughts will find the clock to wind and put dissent into your ear. Even before your eyes are open, the plot has thickened round your fear. We borrow trouble, since we all know how. It's an expression from the old days, but even more true. Dead weight. So good at picturing the life that I was gonna be left out of rather than the one I'd made. Well, these are really words. They gather heavy on my mind. Knitting thoughts like they're my destiny. Like they're the measurement of time. I live on borrowed time. It's a poor skill to get so good at making wrong what is alright. We all borrow trouble. Seems we all know how. It's an expression from the old days. Even more true.
Wenn wir in dieser Stunde MDR Kultur unter Büchern in Kinder- und Jugendbücher schauen, dann darf auch ein fantastisches Kinderbuch nicht fehlen. Denn Fantasy ist ja seit Jahrzehnten ein beliebtes Genre auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Oft begegnet man dabei den altbekannten Mustern: Zauberschulen, Tierwandler und auch Götterwelten. Diva Fagan hat für ihren Debütroman ein anderes, nicht ganz so häufig genutztes Thema gefunden: die Welt der Spiele. Game of Noctis heißt deshalb auch ihr Buch für alle ab 10 und Katharina Marenholz stellt es jetzt vor.
In der fiktiven Welt Dantessa mit seinen engen Gassen und unheimlichen Kanälen, eine Art düsteres Venedig, dreht sich alles um Spiele. Schon die kleinen Kinder lernen alle Arten von Brett-, Karten- und Würfelspielen. Erst zum Vergnügen. Aber mit 12 werden sie Mitglied der Gemeinschaft der Spieler und das große Spiel beginnt. Jetzt bestimmt der Ausgang jedes Spiels Rang, Ansehen und die Zukunft. Das Ranking entscheidet schließlich sogar über Leben und Tod. Ich-Erzählerin Pia ist gerade 12 geworden, also erst seit kurzem eine offizielle Spielerin. Gerade ist sie auf einer guten 55 platziert. Sie lebt mit ihrem Großvater in Dantessa und dessen Ranking ist dramatisch gefallen. Das Alter, die Augen. Plötzlich steht ein Schiedsrichter vor der Tür.
Name und Rang, sagte er mit kalter Stimme, die leicht metallisch nachhallte. Pia Paro, sagte ich und streckte meine Hand aus. Eine funkelnde 55 erschien und ich atmete langsam aus. Großvater hob das Kinn und straffte die Schultern. Mein Name ist Luciano Paro. Dann streckte er auch die Hand aus und bewegte die Finger. Eine Kälte kroch mir in die Knochen. Luciano Paro, sagte der Schiedsrichter, laut dem Buch der Spiele sind Sie hiermit... Nein! So durfte es nicht laufen. Ein Spieler, dessen Rang auf Null fällt, wird zum Knecht herabgestuft, trug der Schiedsrichter vor. Die Regeln müssen befolgt werden.
Ein ungewöhnliches Setting und ein faszinierendes Gedankenexperiment. Was, wenn das Leben ein einziges, von unsichtbaren Regeln gesteuertes Spiel wäre? Als ihr Großvater in Gefahr gerät, hat Pia nur eine Möglichkeit, ihn zu retten. Sie muss sich für das gefährlichste aller Spiele qualifizieren. Noctis. Eigentlich ein Brettspiel mit 5 Spielfiguren und einer unsichtbaren Sechsten, der Todesfee. Beim Turnier allerdings übernehmen die Spieler in echt die Rollen der Spielfiguren und treten in einer Art Quest gegeneinander an. Pia schließt sich einem zusammengewürfelten Team aus dem Armenviertel an, den Seefüchsen. Anführerin ist die resolute Vittoria.
Mit ihren durchdringenden Augen sah sie uns nacheinander an. Bis das Turnier beginnt, wissen wir nicht, wie die Arena aussieht. Ist das nicht aufregend? Das war nicht gerade die Beschreibung, die ich wählen würde, aber ich wartete darauf, dass sie weiterredete. Wir müssen uns auf alles einstellen können, fuhr Vittoria fort. Flexibel sein, bereit, jede Gefahr zu unserem Vorteil zu nutzen und sie, wenn möglich, gegen das andere Team zu richten. Und der Todesfee aus dem Weg gehen, flüsterte Serafina. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Pasquale zuckte zusammen und sogar Vittorias souveräne Miene wankte für einen Moment. Wir alle kennen den Einsatz, sagte sie. Und wir alle haben unsere Gründe, warum wir spielen. Nur darauf kommt es an.
Ein Spiel auf Leben und Tod in einer Arena, das erinnert an die Tribute von Panem. Aber keine Sorge, so blutig wird es nicht. Es ist ja immer noch ein Kinderbuch. Das Bündnis der 5 jungen, so unterschiedlichen Spieler ist von Gegensätzen und Geheimnissen geprägt. Aber immer mehr auch von Vertrauen. Und je mehr Prüfungen sie absolvieren, desto deutlicher wird, die Regeln der Spiele sind nicht so magisch, wie sie scheinen. Dahinter verbirgt sich ein menschengemachtes System aus Machtmissbrauch, Manipulation und Ungerechtigkeit. Und automatisch stellt man beim Lesen auch die Regeln unserer Gesellschaft in Frage. Diva Felgen ist ein herausragendes Debüt gelungen, spannend, fantasievoll und zum Nachdenken anregend.
Katharina Marenholz war das. Sie hat für uns das Kinderbuch Game of Noctis von Diva Felgen gelesen. Die 352 fantastischen Seiten sind bei Carlsen gedruckt für alle ab 10.
L'estate in barlo, a casa, all'albergo, la felicità in un bagaglio da stiva, che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Dritta in corsivo, un fuso di olivo, all'ombra dei fossi, papaveri rossi, che tutto moriva, io non lo sapevo, no. Se ti avessi detto qualcosa, o se mi avessi avvolto nel sole, nella follia, se ti avessi offerto uno scusa, o se fossi atterrata con cura nella mano. Mia forza racconteremo di un'altra storia, nessun rimpianto di un promemoria che ci ricordi che siamo stati anche noi felici. Forse ora ci diremo, mi sei mancato ad ogni passo che ho calpestato, invece di questo nostro amaro, ma che peccato se io ti avessi detto, ti avessi detto quello che non ti ho detto.
sul filo di lana di un abito rosso stringendomi addosso, che tutto sfioriva, io non lo capivo, no. Se ti avessi detto qualcosa, o se questo mio inutile orgoglio sfumasse via, se mi concedessi uno scusa, o se ora bussassi alla porta di casa mia, forse racconteremmo di un'altra storia, nessun rimpianto, né promemoria che ci ricordi che siamo stati anche noi felici. Forse ci chiederemmo ma com'è stato che abbiamo rotto con un passato che ci faceva sentire vivi come un peccato. Se tu mi avessi detto stati anche noi felici, forse ora ci diremo mi sei mancato ad ogni passo che ho calpestato, e invece di questo nostro amaro, ma che peccato. Se io ti avessi detto, se io ti avessi detto quello che non ti ho detto.
Bei MDR Kultur unter Büchern blättern wir jetzt in einem herzwärmenden Kinderbuch, bei dem am Ende die tröstende Erkenntnis steht, Liebe bleibt auch nach dem Tod. In ihrem Kinderbuch Himmelwärts verbindet Karen Köhler eine wunderbare Freundschaftsgeschichte zweier Mädchen mit einer tiefgehenden Trauererzählung. Diese aus dem Herzen erzählte Geschichte wurde auf der Frankfurter Buchmesse verdient mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Kurz zum Inhalt: Toni Pepperoni und Yam Yam wollen mit Hilfe eines selbstgebauten kosmischen Radios Kontakt zu Tonis verstorbener Mutter aufnehmen. Das klappt natürlich nicht, aber eine Astronautin hat gute Antworten für die tieftraurige Toni. Die dezenten, in sanften Blau- und Rottönen gehaltenen Illustrationen stammen von Bea Davies. Nach der Preisvergabe habe ich die Autorin Karen Köhler getroffen. Sie war glücklich über den Preis und hatte eine sehr persönliche Erklärung für ihren ganz besonderen Erzählton.
Ich habe zum ersten Mal ein Kinderbuch geschrieben, zum ersten Mal hier auf dieser wundervollen Veranstaltung in diesem Saal mit so vielen Menschen, so viel Energie, so viel Jugend auch anwesend. Auch noch ausgezeichnet zu werden, ist natürlich traumhaft. Und es war so, dass ich meinen Vater beim Sterben begleitet hatte vor 4 Jahren und selbst eine trauernde Tochter war, als ich das Buch geschrieben habe. Und obwohl ich schon erwachsen bin, bleibe ich ja trotzdem Tochter, die um ihren Vater trauert. Und in mir ist auch ein Teil, der jung geblieben ist. Ich kann mich sehr, sehr gut in so ein sehr verspieltes, kindliches Sein hineinversetzen, obwohl ich sonst eigentlich für Erwachsene schreibe. Und so kam diese Figur ganz leicht zu mir.
Auf ihren Lesereisen mit Himmelwärts hat Karen Köhler erfahren, so hat sie mir während unseres Gespräches erzählt, dass über Trauer sprechen auch für Kinder sehr wichtig ist.
Ich mache das immer so, dass ich nach der Lesung dann die Kinder frage, kennt ihr die große Vermissung? Und bereitwilligst teilen sie super intime Geschichten. Es wird geweint manchmal und dann frage ich, was tut dir jetzt gut? Und dann eine Umarmung vom Freund aus der Klasse oder wie auch immer. Und dann gibt es immer so ein ganz, ganz großes Gefühl von Nähe und von diesem, das ist auch da und das kann aber ausgehalten werden. Das kann überwunden werden.
Himmelwärts ist das erste Kinderbuch von Karen Köhler und das wurde gleich mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis gekrönt. Natürlich war die Frage nach einem weiteren Kinderbuch von ihr da sehr naheliegend.
Ja, also in meinem Kopf rappelt es und zappelt es schon. Ich habe nie das Problem, dass mir nichts einfällt. In mir sind so viele Geschichten. Es ist eher die Zeit und den Raum dafür zu schaffen, das aufzuschreiben. Und gerade in der Kinder- und Jugendbuchliteratur ist es so, dass Vorschüsse fallen geringer aus als in der Erwachsenenliteratur. Lesungen werden mit weniger Honorar bezahlt. Es gibt insgesamt weniger Lesungen. In der Kultur wird im Kinder- und Jugendbereich stark eingespart. Aber die Arbeit, die wir machen, ist ja immer noch dieselbe. Also natürlich ist es, wenn man ein Bilderbuch schreibt, ein anderer Aufwand jetzt so, ne, am Text als jetzt 200 Seiten Kinderroman. Aber ich gebe mir ja genauso viel Mühe und ich versuche das auch zur Literatur zu machen, auch wenn das für Kinder ist. Und solche Preise helfen natürlich, dass ein bisschen ein finanzieller Puffer auch da ist, der es einem erlaubt, sich diese Zeit zu nehmen und nicht einfach was abzuliefern, sondern Literatur zu machen.
Meinte Karin Köhler auf der Frankfurter Buchmesse zum Thema sprachliche Qualität von Jugendbüchern, auch wenn die Autoren und ich dort gar nicht über die Äußerungen von Heinz Strunk gesprochen haben, der in der Zeit ja meinte, dass er sein neuestes Kinderbuch aus dem Ärmel geschüttelt habe und die meisten Kinderbücher sprachlich einfach grauenhaftes Zeug seien. Als Redakteurin für Kinder- und Jugendbücher bei MDR Kultur ist das eher, ja, würde ich sagen, eine unangebrachte Provokation, denke ich. Ja, es gibt Kinder- und Jugendbücher, deren Geschichten flach und einfach gestrickt sind, die in einer fantasielosen Sprache erzählen und die auch mit knallquietschigen Covern um Aufmerksamkeit buhlen. Aber so einen richtigen Generalverdacht, wie Strunk ihn da aufmacht, ist meiner Meinung nach unangebracht. Gerade wenn wir auf die mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Bücher schauen, Karin Köhler oder Sarah Jäger zum Beispiel, beweisen ziemlich gut mit ihren prämierten Kinder- und Jugendbüchern das Gegenteil. In dieser Stunde haben wir Ihnen Kinder- und Jugendbücher vorgestellt und auch mit den Autorinnen und Autoren gesprochen. Und dadurch entstand dann doch nochmal ein interessantes Bild zu den Büchern. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern wie immer viel Spaß beim Lesen.
MDR Kultur. Das Radio.